Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, kennt ihr oder kennen Sie die Brailleschrift? Also es wird ein bisschen anders geschrieben, B-R-A-I-L-L-E. Weiß es jemand, was es ist? Genau, die Blindenschrift. Das ist die Schrift, die auch blinde Menschen sozusagen lesen können, wo die Finger kleine Erhebungen spüren, meistens ja, Punkte sind das, die dann auch in einer bestimmten Anordnung Buchstaben ergeben. Es gibt auch Computer, Laptops, die dann vor der Tastatur der normalen auch noch so ein Band haben, wo sich dann diese Punkte auch erheben, jeweils wie der Text ist, den die Leute im Internet lesen. Also da hat die Forschung schon ganz viel Gutes hervorgebracht. Es gibt ja auch viele andere kleine Hilfen für blinde Menschen im Alltag. Das habt ihr bestimmt auch schon gesehen bei Geldautomaten, dass dann auf der 5 bei der Tastatur eine kleine Erhebung ist, woran sich die Blinden orientieren können. Oder auch auf Medikamenten spürt man am Rand irgendwo eine Erhebung, wo auch blinde Menschen dann wissen, worum es sich handelt bei dem Medikament. Wer von euch schon mal in Marburg war, der wird dort auch festgestellt haben, dass sehr viele Dinge, vor allen Dingen im Straßenverkehr, in den öffentlichen Gebäuden, auf blinde Menschen hin ausgerichtet sind. Also ich glaube, da ist jede Ampel versehen mit einem Lautsignal. Es gibt ganz viele Absenkungen bei den Bürgersteigen, damit eben Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Und dann fragt man sich, warum gerade in Marburg. Marburg hat im Jahr 2017 einen Aktionsplan erstellt, ein sogenanntes kommunales Handlungskonzept zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, vor allen Dingen mit Sehbehinderungen. Dort gibt es auch, wenn man dort unterwegs ist, wird einem das auffallen, prozentual viel, viel mehr sehbehinderte Menschen. Warum ist das so? Weil es dort auch Ausbildungsstätten gibt für sehbehinderte Menschen. Also die können dort studieren. Es gibt dort auch Vereine, die sich um die Rechte der Sehbehinderten kümmern. Es gibt Firmen sogar, Geschäfte, die Dinge anbieten, die Sehbehinderte brauchen. Also alles sehr gut für Menschen, die Sehbehinderungen haben. Warum erzähle ich uns das heute zu Beginn dieser Predigt? Ich tue das, weil es heute in dem Predigttext um einen, vielleicht sogar um mehrere blinde beziehungsweise vielleicht auch taube Menschen geht, die eben in dem Bibeltext erwähnt werden, der uns heute als Predigttext vorgegeben ist. Ich lese ihn uns vor aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Jesus nahm seine 12 Jünger beiseite und sagte ihnen: Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird sich alles erfüllen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Man wird ihn denen übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn misshandeln, anspucken und schließlich auspeitschen und töten. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Die Jünger begriffen nichts. Was Jesus damit sagen wollte, blieb ihnen verborgen und sie verstanden es nicht. Jesus und seine Jünger waren unterwegs nach Jericho. In der Nähe der Stadt saß ein Blinder an der Straße und bettelte. Er hörte den Lärm der vorbeiziehenden Menge und fragte nach, was da los sei. Einige riefen ihm zu: Jesus aus Nazareth kommt vorbei. Als er das hörte, schrie er laut: Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die der Menschenmenge vorausliefen, fuhren ihn an, er solle still sein. Aber er schrie nur noch lauter: Du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ den Mann zu sich führen. Als dieser nahe herangekommen war, fragte Jesus ihn: Was soll ich für dich tun? Herr, flehte ihn der Blinde an, ich möchte sehen können. Du sollst sehen können, sagte Jesus zu ihm. Dein Glaube hat dich geheilt. Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Er folgte Jesus und lobte Gott. Und auch alle, die seine Heilung miterlebt hatten, lobten und dankten Gott. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Ihr habt es gemerkt, eigentlich haben wir es hier mit zwei sehr unterschiedlichen Texten zu tun. Einmal die dritte Leidensankündigung von Jesus an seine Jünger, seine engsten Vertrauten. Und dann eine Heilungsgeschichte, wie es ja noch viele andere in den Evangelien gibt. Der Zusammenhang, warum der Evangelist Lukas diese beiden Ereignisse chronologisch aneinandergereiht hat und warum unsere Landeskirche auch diese beiden Texte aneinander zusammen als Predigttext vorgegeben hat, ich denke, das ist schnell geklärt. Jesus kündigt den Jüngern ein bevorstehendes Leiden an zum dritten Mal und sie begreifen es immer noch nicht. Ihr Verstand ist verblendet. Sie haben Ohren und hören nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Sie sind geistlich blind und taub, körperlich nicht. Der körperlich Blinde hingegen, der ist zwar körperlich blind, seine Augen sind blind, aber geistlich ist er sehr wachsam, hörend und sehend zugleich. Warum? Weil er weiß, was er will, was er braucht und weil er sozusagen sieht und hört innerlich, wer das ist, der da kommt und dass das derjenige ist, der ihn heilen kann, der seine Augen öffnen kann, der die Antwort auf seine Sehnsüchte kennt und ihm schenken kann. Man mag es nicht glauben, aber in diesen wenigen Zeilen von der Leidensankündigung, die die Jünger nicht verstehen, und der Heilung des Blinden, der genau wusste, was er brauchte und wer ihm das geben konnte, sehen wir einen roten Faden, der sich eigentlich durch alle 66 Schriften der Bibel zieht. Gott hat den Menschen geschaffen als eine Einheit von Körper, Seele und Geist und es war sehr gut, so lesen wir es im ersten Buch Mose. Aber der Mensch hat sich dann gegen Gott erhoben, sich geistlich abgewendet von seinem Schöpfer und ist so innen drin blind und taub geworden gegenüber dem, was sein Schöpfer für ihn will, was der Wille des Schöpfers für ihn ist. Und immer wieder sehen wir genau dieses Muster von Blindheit und Taubheit bei seinem auserwählten Volk Israel. Gott zeigt seinem auserwählten Volk immer wieder: Ich sehe dich, ich kümmere mich um dich, ich habe die Macht, dich zu erlösen und dich zu befreien, dir zu helfen, ich will dich führen, ich habe eine gute Zukunft für dich. Und manchmal sehen und hören die Israeliten das auch, dann passieren nämlich Wunder. Und trotzdem wenden sie sich dann wieder ab und gehen ihre eigenen Wege, folgen ihren selbstsüchtigen Wünschen. Und sobald sie sich abwenden, erblinden sie wieder, geistlich gesehen, und werden taub für diese geistliche, unsichtbare Wirklichkeit und Wahrheit. Das ist immer so ein Hin und Her, wenn wir die Bücher darüber lesen. Und das Tolle ist, Gott ist treu und Gott ist ausdauernd. Er sucht sein Volk immer wieder. Und das ist die Nachricht, die Botschaft, die die Propheten oft verkünden. Sie rufen immer wieder ermahnend zu dem Volk Israel: Seid doch nicht taub, seid doch nicht blind für das, was Gott für euch bereithält. Ich lese uns mal eine Ermahnung vor durch den Propheten Jeremia, auch Übersetzung Hoffnung für alle. Jeremia ruft, oder Gott lässt es durch Jeremia sagen: Verkündet den Nachkommen von Jakob, sagt dem Volk von Juda: Hört ihr Leute ohne Sinn und Verstand, ihr habt Augen und Ohren und trotzdem seht und hört ihr nicht. Ich, der Herr, frage euch, solltet ihr mich nicht fürchten und vor mir zittern? Ich habe dem Meer eine Grenze aus Sand gesetzt, die es niemals überschreiten kann. Wie wild seine Wellen auch toben, wie hoch die Wogen sich auch türmen, über die Grenze kommen sie nicht hinaus. Gott ist souverän. Aber ihr wagt es, euch gegen mich aufzulehnen und geht eigene Wege. Ihr seid stur und widerspenstig. Durch die Propheten ermahnt Gott sein Volk immer wieder, dass sie umkehren, dass sie auf ihn hören. Und in Jesus Christus findet das sozusagen seine Erfüllung, dass jeder Mensch in den Genuss kommen darf, geistlich hörend und sehend zu werden. Durch die Propheten macht Gott aber auch das Volk Israel und auch uns immer wieder darauf aufmerksam, dass er die Macht und die Souveränität hat, selber Augen zu verschließen und zu öffnen, Ohren zu schließen und zu öffnen. Und das ist schon eine gewisse Spannung, in der wir leben, und auch eine Spannung, die in dem Bibeltext deutlich wird. Es ist die Spannung zwischen Eigenverantwortung, was kann ich dafür tun, dass ich sehend und hörend werde im geistlichen Sinne, und die Spannung zu Gottes Verantwortung, weil Gott selber auch Wege und Mittel hat, eben Augen zu verschließen, wenn es seinem Heilsplan dient. Wo wir dann auch in gewisser Weise ausgeliefert sind, seiner Souveränität. Aber die Absicht Gottes mit seiner Souveränität ist immer eine gute. Und diese Grenze zwischen Eigenverantwortung und Gottes Verantwortung, die auszumachen, das ist schwierig. Das ist eine lebenslange Aufgabe. Und wir werden diese Grenze wahrscheinlich auch nie genau erkennen. Vielleicht ist sie auch ein bisschen beweglich, weil Gott ja möchte, dass wir ihm vertrauen, dass wir in einer Vertrauensbeziehung zu ihm leben. Und sobald Dinge so klar werden, dass wir im Grunde dann ja wissen, wie alles läuft, dann kommt wieder der Hochmut und die Überheblichkeit und das möchte Gott nicht. Deshalb bleibt es immer auch, wie du gesagt hast, Katja, ein Stück weit ein Geheimnis, wie Gott wirkt und was er will. Wir erkennen Gottes Willen nicht, wir hören seine Stimme nicht, wenn wir ja durch unsere eigene Brille schauen, wenn wir unsere Prägungen, unsere Herzen verschließen lassen. Das ist das, wo wir in der Eigenverantwortung herausgerufen sind. Was hindert mich daran, Gottes Stimme zu hören? Was hindert mich daran, seinen Willen für mein Leben zu erkennen? Wo bin ich irgendwie geprägt und das belastet mich? Oder wo habe ich eigene Wünsche und Sehnsüchte, die gar nicht so sehr mit Gottes Sehnsüchten und Wünschen für mein Leben übereinstimmen? Aber dann eben auch Gottes Souveränität, seine Wege und Mittel, ja, Menschen mit Blindheit zu schlagen. Auch da gibt es Beispiele im Alten Testament. Da habe ich euch eins mitgebracht. Gott verwendet zum Beispiel diese Fähigkeit, Augen zu verschließen, im Kampf gegen den Feind als eine Strategie. Eine Strategie, die auch wir heute noch anwenden dürfen, wenn sie dem Willen Gottes entspricht. Gott kann dem Feind die Augen verschließen, er kann sie blind machen, um so den Sieg hervorzubringen. Da habe ich ein Beispiel aus dem zweiten Buch Könige. Die Situation war diese, dass der König von Syrien Krieg geführt hat gegen Israel und der Prophet Elisa, ein Schüler von dem Propheten Elia, der ist sozusagen das Werkzeug Gottes und der betet. Ich lese uns mal im 6. Kapitel, zweites Buch Könige, die Verse 15 bis 18 vor. Als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen, also ein sichtbares Heer, nämlich das von dem König von Syrien. »Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun?« rief er. Doch Elisa, sein Herr, beruhigte ihn. »Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer.« Dann betete er, Elisa, »Bitte, Herr, öffne ihm, meinem Diener, die Augen.« Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Unsichtbar, eine geistliche Wahrheit, die nicht jeder sehen konnte. Als dann die Syrer vorrückten, betete Elisa, »Herr, lass sie alle blind werden.« Gott erhörte Elisas Gebet und schlug das ganze syrische Heer mit Blindheit. In gewisser Weise treffen wir in unserem Predigttext genau diese beiden unterschiedlichen Aussagen, Eigenverantwortung und Gottes Verantwortung. Ich möchte mich erst der Eigenverantwortung zuwenden, also da, wo wir drum bitten können, dass Gott unsere blinden Augen öffnet. Da ist einer blind, nicht weil er schuldig geworden war oder weil er bewusst blind sein wollte, sondern weil er so geboren war, der aber geistlich gesehen wach und nüchtern war und der genau wusste, dass er Hilfe brauchte und wer ihm diese Hilfe geben konnte, wer seine Augen öffnen konnte. So ähnlich wie Elisa, der auch wusste, Gott ist derjenige, der die Augen öffnen kann. Und der Blinde hat gespürt, in Jesus ist ein besonderer Mensch am Wirken. Gottes Sohn, der Messias, der dieselbe Macht hat, auch Augen zu schließen und zu öffnen. Und er ruft Jesus, den Messias, den Sohn Davids, den Sohn Gottes. Erbarme dich meiner, ruft er. Jesus schenkt ihm Heilung, weil der Wunsch des Blinden mit der Sehnsucht und dem Willen Gottes übereinstimmt, diesem Mann das Augenlicht zu schenken, so wie Elisa das für seinen Diener gebeten hat. Der Blinde im Predigttext war vorbereitet auf dieses neue Leben als sehender Mensch, denn er hatte sich darum Gedanken gemacht, sonst hätte er in dem Augenblick nicht so ganz sicher gewusst, ich will sehend werden. Der wollte wieder sehen, auch wenn dies ein Abschied von seinem alten Leben bedeutet hat. Aber er wusste, das will ich. Ich will nicht mehr leben, so wie ich bisher gelebt habe. Ich möchte nicht mehr hier sitzen und betteln. Ich habe Ideen und Kraft und ich möchte nicht mehr so eingeschränkt sein und ich bin bereit, das, was es kostet, gesund zu werden, auch in Kauf zu nehmen. Vielleicht wundert ihr euch jetzt über meine Worte, weil ihr denkt, es ist doch total klar, dass er sehen will. Aber so klar ist das gar nicht. Ich habe während meines Studiums in Leipzig einen blinden Studenten kennengelernt, der auch von Geburt an blind war. Und Er hat mir relativ schnell erklärt, als ich ihm gesagt habe, dass ich Christin bin und dass ich an Gott glaube, dass er nicht geheilt werden will. Das war so fast seine erste Aussage und ich war ziemlich irritiert, weil es mir gar nicht darum ging. Aber ich habe gemerkt, er hatte richtig Angst davor, dass ich ihm anbiete oder ihn frage, dass ich für ihn um Heilung bitten kann. Da war so viel Widerstand, dass ich mich auch gefragt habe, was hat dieser Mensch erlebt mit Christen? Wie viel Enttäuschung vielleicht, dass Gebete nicht gehört wurden oder auch Bevormundung oder Übergriffigkeit. Der war sich jedenfalls total sicher, ich will nicht wieder sehen können. Ich liebe mein Leben so, wie es ist. Ich liebe mich selber mit meiner Blindheit. Ich komme damit gut zurecht. Ich möchte nicht wieder sehend werden. Also wenn wir denken, wenn wir den Text lesen, das ist so total normal, dass ein blinder Mensch wieder sehen will, das ist es nicht. Und wenn wir ein bisschen länger drüber nachdenken, ist das auch nachvollziehbar, denn so eine Heilung ist kein Kinderspiel. Das ganze Leben verändert sich. Fast alles, was im Leben dieses blinden Menschen zuvor wichtig war, was er sich an Fähigkeiten antrainiert hat, ist ja auf einmal hinfällig. Das braucht er dann alles gar nicht mehr. Wenn wir das auf unsere heutige Zeit übertragen, könnte man sagen, jemand, der sein Leben lang blind war, der weiß, wie er mit der Brailleschrift liest und schreibt, der weiß, wo er hingehen kann, wo es keine Hindernisse gibt und wohin er eben auch nicht gehen kann. Der weiß, worauf er Rücksicht nehmen muss und worauf nicht. Der hat sich vielleicht auch schon gewisse Dinge angeschafft, einen Blindenhund, einen Stock, was man alles so braucht, wenn man sehbehindert ist. Der hat sein ganzes Leben auf seine Blindheit ausgerichtet. So ein Mensch ist eingerichtet in seinem Leben als Blinder. Ja, mehr noch, das ist sogar ein Teil seiner Identität. Lasst uns nicht so einfach über diese Frage, Jesu, was willst du, was ich für dich tun soll, drüber weggehen, weil wir denken, es ist total klar. Es ist nicht total klar, weil das ganze Leben um 180 Grad sich ändern wird, wenn diese Heilung eintritt. Und da kann man sich schon mal fragen, will ich das wirklich? Will ich das wirklich, dass Gott mein Leben so umkrempelt? Das ist auch die Frage an uns, wenn wir Gott bitten, wir werden es nachher singen, Herr, öffne du mir die Augen. Willst du das wirklich? Willst du wirklich geistlich sehen und hören, was Gott dir sagen möchte, was er mit deinem Leben vorhat, was er mit unserer Gemeinde vorhat? Sind wir bereit, uns dieser neuen Wirklichkeit zu öffnen? Wenn Jesus dich fragen würde, was soll ich für dich tun? Was würdest du ihm antworten? So einfach, wie wir manchmal glauben, ist diese Frage gar nicht oder die Antwort auf die Frage. Vielleicht sehnst du dich nach einer neuen beruflichen Herausforderung oder überhaupt nach Arbeit. Vielleicht sehnst du dich auch nach einer körperlichen Heilung. Vielleicht sehnst du dich nach einer echten Freundschaft oder nach einer bedeutungsvollen Aufgabe in dieser Gemeinde, in dieser Welt. Vielleicht sehnst du dich auch nach einer Lösung in einem Konflikt. Vielleicht sehnst du dich auch nach Erlösung und Befreiung von einer sehr schweren Last, die du schon jahrelang trägst. Aber so gut wie diese Wünsche sein mögen und wie nachvollziehbar, ganz oft sind sie eben doch eingerahmt von unserer Angst. Angst, was passieren würde, wenn. Angst vor zu viel Veränderung, die damit einhergehen würde, mit einer neuen Arbeit, mit einer bedeutungsvollen Aufgabe, mit der Lösung des Konflikts. Manchmal auch Angst vor Versagen. Was, wenn ich dieses neue Leben nicht leben kann? Wenn ich versage? Angst vor der Meinung der Leute. Was werden die Leute sagen? Ich bin mir sicher, der Blinde hat sich das auch gefragt. Der hatte ja viel Zeit nachzudenken. Und er ist irgendwann zu dem Schlusspunkt gekommen, ich will, ich lasse mich darauf ein. Wenn hier der Sohn Gottes vorbeikommt, der die Macht und die Fähigkeit hat, mich zu heilen, dann will ich das. Dann werde ich diese Chance beim Nacken, werde ich die ergreifen. Wir haben viele Sehnsüchte und Wünsche, die wir so an Gott adressieren, aber wir sperren sie gleichzeitig ein und unterdrücken sie wegen vielen Ängsten, die wir haben. Wir rechtfertigen ganz oft unsere Lebenssituation und sind so im Zwiespalt mit unseren eigenen Wünschen. Darum ist es wichtig, dass wir da wirklich mal in uns gehen und gucken, was will ich wirklich? Was würde ich Jesus antworten, wenn er mich fragt, was soll ich für dich tun? Mit dem Wissen darum, dass er tun kann, worum du ihn bittest. Ich glaube, es ist so, dass wir nicht immer heil werden wollen, wenn wir ehrlich sind zu uns selbst. Wir wollen nicht immer wirklich sehen können oder Gottes Stimme hören können. Und wenn du jetzt denkst, doch, das will ich. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Ich will das, was Jesus für mich will. Dann bitte ich dich, nimm dir noch ein paar Minuten Zeit. Nimm dir vielleicht auch jetzt die Fastenzeit als Gelegenheit, Gott zu fragen, ob du wirklich bereit bist für eine tiefgreifende Veränderung in deinem Leben, für eine Erneuerung, für eine neue Wirklichkeit in deinem Leben. Warum lege ich euch das nochmal nahe? Weil wir eben in dem Predigttext auch das andere Pendant sehen, auf das ich jetzt eingehen will, nämlich die Jünger. Die Jünger, die Jesus so nah waren, die Jesus gefolgt sind, die ihn richtig gut kannten, die so viele Wunder mit ihm erlebt hatten, die mit ihm gingen und die ja viel häufiger seine Stimme gehört haben als andere Menschen. Diese engsten Vertrauten von Jesus, die hören und begreifen nicht, was er ihnen nun schon zum dritten Mal sagt. Warum hören und sehen sie das nicht? Weil er etwas sagt, was sie nicht hören wollen. Ihnen steht nämlich auch diese Angst im Weg. Die Angst vorm Leid. Die Angst vor der Auslieferung. Die Angst vor der völligen Hingabe in Gottes Hände. Die Jünger wollen, wie alle anderen und auch wie wir, Gottes Wunder sehen. Aber sie wollen sich nicht hingeben und unterordnen. So wie er das tut. Jesus ordnet sich unter der Macht der Menschen und dem Willen Gottes. Die Jünger wollen Autorität und Macht, die hoffen auf eine große Revolution, aber sie wollen keine Demütigung und Schwachheit. Und das Fatalste überhaupt ist, dass sie nicht hören, dass in der Leidensankündigung schon der Ausweg besiegelt ist. Jesus sagt, ich lese es uns nochmal vor, wir gehen jetzt nach Jerusalem, dort wird sich alles erfüllen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Man wird ihn denen übergeben, die Gott nicht kennen. Dass sich hier erfüllt, was die Propheten sagen, zeigt nochmal, dass Gott einen Plan hat, auch wenn er uns manchmal Leid über den Weg schickt, aber er hat einen Plan damit, den er verfolgt. Und Jesus ist bereit, sich in diesen Plan hineinzugeben. Man wird den Menschensohn denen übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben. Die werden ihn misshandeln. Die werden ihn anspucken und schließlich auspeitschen und töten. Es ist total klar, dass die Jünger das nicht hören wollen, dass sie das nicht sehen wollen. Wir selbst möchten auch immer gerne Ruhm, Anerkennung, Besitz, tolle Beziehungen, Menschen, die uns mögen. Aber sind wir bereit, auch durch ein tiefes Tal zu gehen, wenn Jesus sagt, dann musst du jetzt durch. Aber ich gehe mit dir und ich führe dich dadurch, siegreich. Und du wirst am Ende das Licht sehen und du wirst es noch viel mehr wertschätzen und ehren können als vorher. Und dann nur ein Satz. Also dieses Leid wird unendlich ausgemalt, ne? Auspeitschen, Spott treiben, misshandeln, anspucken. Und dann nur ein Satz, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Gott möchte, dass wir ihn sehen und hören. Er möchte, dass wir genau hinhören, auch wenn er vielleicht eine Herausforderung für uns bereithält auf unserem Lebensweg. Er wird uns nie im Stich lassen und er hat immer schon die Lösung, das Ende, ja, besiegelt. Er wünscht sich, dass wir nach ihm fragen, dass wir mit ihm im Gespräch bleiben, auch durch schwierige Zeiten hindurch. Er wünscht sich unser körperliches, seelisches und geistliches Heil. Wenn er zu dir etwas sagt, was dich herausfordert und erst einmal vielleicht sogar überfordert, dann hör genau hin. Frag zurück, wie meinst du das? Wie soll das enden? Sag ihm deine Ängste. Er wird dir deine Angst nehmen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Er wird dich wieder mit seinem Geist erfüllen. Wenn die Angst kommt, dann kannst du Gott bitten und er wird die Angst wieder vertreiben. Bleib wachsam und nüchtern. Der Monatsspruch für den Monat März ist wachet. Ein einzelnes Wort, wachet. Prüf dich selbst immer wieder, mit welcher Brille du schaust und die Bibel liest und mit wie viel Lärm um dich herum du seine Stimme hören willst, was schwierig ist. Nutze die vor dir liegende Fastenzeit, um in die Stille zu gehen und nach ihm zu fragen. Nutze die Möglichkeit, diese Exerzitien, das gemeinsam mit anderen zu tun. Suche in der Stille nach seiner Stimme, nach seiner Weisheit, nach seiner Wahrheit. Hab keine Angst vor den Herausforderungen, die mit sehenden Augen und mit hörenden Ohren einhergehen. Denn Gott wird dich niemals zu etwas berufen oder dir etwas zeigen, was dich kaputt machen wird oder worin er dich nicht begleitet oder dir Kraft und Ausdauer gibt. Er wird dir niemals einen Wunsch oder eine Bitte erfüllen, von der er weiß, dass du mit den Folgen nicht umgehen kannst. Bleib mit dir selbst und Gott so eng verbunden, dass du ihm immer ein aufrichtiges Gegenüber bist. Dass du weißt, was du willst, wenn er dich fragt. Und dass er spürt, dass du bereit bist, auch die Konsequenzen dessen zu tragen, worum du bittest. Lass ihn spüren, dass du ihm wirklich alles zutraust und dass du ihm zu 100% vertraust. Ich verspreche dir, er wird dich nicht enttäuschen. Was seine Leidensankündigung angeht, da hat er Wort gehalten. Er hat es ausgehalten, dass seine Jünger blind und taub waren und dass sie nicht verstanden haben, dass sie ihn sogar von diesem Weg abhalten wollten. Und vielleicht hat Gott sogar diese Blindheit und Taubheit zugelassen, weil es seinem größeren Heilsplan gedient hat und alles so kommen musste, wie die Propheten es angekündigt hatte und Jesus auch selbst es angekündigt hatte. Wenn du Gottes Kind bist, sein Sohn, seine Tochter, wenn du mit seinem Geist erfüllt bist, muss dir nichts, aber auch gar nichts Angst machen. Keine Bedrängung, kein Feind, keine Herausforderung, keine totale Kehrtwende in deinem Leben. Es muss dir keine Angst machen. Am Ende geschieht immer das, was Gott will. Und sein Wille für seine Kinder ist gut. Die Auferstehung Jesu Christi ist der beste Beweis dafür. Amen. Und der Friede Gottes, der unseren Verstand übersteigt, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.